NDR Info. Echo des Tages.
Guten Abend und willkommen zu diesen Themen. Mahnende Worte aus Europa zur neuen Iran-Strategie des US-Präsidenten. Dazu auch unser Kommentar. Deutschland übergibt die G20-Federführung an Argentinien. Abschluss der Wahlkämpfe in Niedersachsen und in Österreich. Die IS-Hochburg Raqqa in Syrien steht kurz vor der Einnahme durch kurdische Kämpfer. Comichelden Asterix und Obelix als Stars auf der Frankfurter Buchmesse und der Sport am Sonnabend. Im Studio begrüßt sie Ferdinand Klien. Nach der Rede von US-Präsident Donald Trump über seine neue Iran-Strategie mit der möglichen Aufkündigung des Atomabkommens haben sich Russland und viele europäische Staaten besorgt gezeigt. Die Berliner Reaktionen fasst Anja Günther zusammen.
Bundesaußenminister Sigmar Gabriel redete nicht lange drum herum. Dass US-Präsident Donald Trump sich nicht klar zum Atomabkommen mit dem Iran bekannt habe, sei ein schwieriges und gefährliches Signal.
Das Abkommen mit dem Iran hat zum ersten Mal gezeigt, dass es möglich ist, durch Verhandlungen einen Krieg zu verhindern und vor allen Dingen zu verhindern, dass ein Land sich atomar bewaffnet. Wir brauchen solche Beispiele unter anderem, um Länder wie Nordkorea, aber vielleicht auch andere davon zu überzeugen, dass es möglich ist, Sicherheit zu erzeugen, ohne dass man sich Atomwaffen beschafft.
Gabriel räumte ein, dass der Iran eine sehr schwierige Rolle im Nahen und Mittleren Osten spiele, dass der Einfluss der Regierung in Teheran auf Länder wie dem Jemen, Irak, Syrien oder Libanon kritikwürdig sei. Neue Sanktionen gegen Iran zu verhängen, wie von Trump erwogen, halte er aber für keine Lösung, betonte der SPD-Politiker.
Wir glauben, dass ein erneuter Rückschritt in harte Sanktionen gegen den Iran nicht vernünftig ist. Das wird die Sicherheitslage nicht verbessern. Und deswegen haben wir davor geworben, das Abkommen aufrechtzuerhalten. Wir werden jedenfalls keine Politik mitmachen, bei der das Abkommen in Frage gestellt wird.
US-Präsident Trump hat die Beantwortung der Frage, welche Zukunft das Atomabkommen mit dem Iran hat, zurück an den US-Kongress gespielt. Dieser muss nun innerhalb von 60 Tagen entscheiden, ob die auf Grundlage des Abkommens ausgesetzten Sanktionen gegen den Iran wieder eingeführt werden sollen oder nicht. Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihre Amtskollegen in Frankreich und Großbritannien reagierten besorgt. In einer gemeinsamen Erklärung appellierten sie an den US-Kongress, die Auswirkungen einer Schwächung des Atomabkommens genau zu prüfen, bevor sie entsprechende Schritte einleiten. Nils Annen, Außenexperte der SPD, stützte Sigmar Gabriels Kurs und erklärte, die Bundesregierung müsse nun versuchen, auf den US-Kongress einzuwirken.
Im Grunde genommen ist Donald Trump mit dieser Rede ja nicht nur ein großes außenpolitisches Risiko eingegangen. Ich würde sogar sagen, eigentlich ist er ein Feigling, denn er hat sich davor gedrückt, die sogenannte Zertifizierung dieses Abkommens jetzt fortzusetzen. Das ist bei seinen Anhängern sehr unpopulär und er hat den schwarzen Peter an den Kongress weitergeschoben. Und das heißt, wir müssen jetzt vor allem mit den Abgeordneten im Kongress, aber auch im Senat reden.
Kritik an Trumps Positionierung übte auch der außenpolitische Sprecher der Unionsbundestagsfraktion Jürgen Hart. Der CDU-Politiker erklärte, ein Scheitern des Atomabkommens würde die Instabilität im Nahen und Mittleren Osten erhöhen und das Risiko bergen, dass der Iran auf den gefährlichen Weg der nuklearen Bewaffnung zurückkehre. Das Atomabkommen mit dem Iran existiert seit 2015. Es erlaubt dem Land die zivile Nutzung von Kernenergie. Im Gegenzug verpflichtete sich Iran offiziell, sein Atomwaffenprogramm zu beenden. Die Einhaltung des Vertrags wird von Inspektoren der Internationalen Atomenergieorganisation überwacht. Sie bescheinigen dem Iran, die Verabredung bisher zu erfüllen. Donald Trump aber bewertet die Lage offenbar anders. Er hält das Atomabkommen mit Teheran nach eigener Aussage für einen der schlechtesten Deals, den die USA je unterzeichnet hätten.
Welche Gefahren könnten von der neuen Iran-Politik Washingtons ausgehen? Hören Sie den Kommentar am Echo des Tages von Kai Küstner.
Völlig ziel- und strategielos stolpert und trampelt der neue US-Präsident seit Monaten durch die Weltpolitik. Nach dem historischen Klimapakt jetzt auch noch das 104 Seiten dicke Atomabkommen mit dem Iran zu behandeln, als sei es ein wertloses Stück Altpapier, bedeutet, Trump spielt unnötig russisches Roulette. Mit den Sicherheitsinteressen seines eigenen Landes, aber auch Europas. Im Papierkorb der Geschichte gelandet ist der Iran-Deal nun zwar noch nicht. Trump überlässt es zunächst dem US-Kongress, über dessen Schicksal zu entscheiden. Doch er nimmt ein Scheitern wissentlich in Kauf und droht damit, das Abkommen endgültig in Stücke zu reißen. Der Schaden jedenfalls ist auch so schon gigantisch. Zum einen stellt der US-Präsident abermals unter Beweis, dass ihm die Befindlichkeiten von uns Europäern herzlich egal sind. Fast schon bekniet hatten Deutsche, Franzosen und Briten Donald Trump, den über 12 Jahre mühsam ausgehandelten Iran-Pakt nicht in Frage zu stellen. Doch auf dem europäischen Ohr ist Trump offenbar völlig taub. Er setzt die transatlantischen Beziehungen einem Stresstest aus, den sie so seit langem nicht erlebt haben. Das an sich wäre schon gefährlich genug. Gleichzeitig riskiert der US-Präsident, sich und vor allem Europa ein Nuklearproblem mehr aufzuhalsen. Und das zu einem Zeitpunkt, in dem er mit Nordkorea alle Hände voll zu tun hat. Alles kommt nun auf den US-Kongress an. Setzt der jedoch die alten Sanktionen gegen den Iran wieder in Kraft, könnte der sein Atomprogramm wieder hochfahren und den Bau der Bombe weiterverfolgen. Nebenbei bemerkt, macht übrigens Trumps strategiebefreites Regieren eine Lösung des Nordkorea-Problems fast gänzlich unmöglich. Weiß der Diktator in Pyongyang doch nun eins ganz genau, dass er sich auf ein mögliches Abkommen mit den USA in keinem Fall würde verlassen können. Warum dann überhaupt sich die Mühe machen und sich an einen Verhandlungstisch setzen? Dass Donald Trump neben dem Golfspielen das Zerreißen von Abkommen, siehe Klimapakt, zu seinem Lieblingshobby gemacht hat, könnte seinem Land noch teuer zu stehen kommen. Als verlässlicher Verhandlungspartner droht Washington vorerst auszufallen. Natürlich spielt der Iran mit seiner Unterstützung der Hisbollah-Miliz und des syrischen Machthabers Assad eine unrühmliche Rolle in Nahost. Doch einen Kurswechsel über den Umweg Nuklearabkommen erzwingen zu wollen, ist nun ausgerechnet der falsche Weg. Setzt der Kongress der Trump-Fehlentscheidung nichts entgegen, stärkt das nur die Hardliner am Persischen Golf. Die würden die gerade vorsichtig in Richtung Westen geöffnete Tür dann sofort wieder zuschlagen. Daher müssen die Europäer nun alles daran setzen, um das Nuklearabkommen zu retten. Schon im eigenen Interesse muss Europa den Iran davon abhalten, zur Atommacht zu werden. US-Kongressabgeordnete, auf die es nun ankommt, sind von EU-Vertretern bereits intensiv bearbeitet worden. Nun gilt es, dem Iran zu beweisen, dass der sich wenigstens auf die Europäer verlassen kann. Dass sich die EU dabei in einer Koalition mit China und Russland wiederfinden wird, als den möglichen Rettungssanitätern des Nuklearabkommens, spricht Bände darüber, wie sehr Donald Trump die Weltpolitik bereits auf den Kopf gestellt hat.
Kai Küstner kommentiert der Möche des Tages von NDR Info und WDR 5. Auf seinem letzten Treffen mit Finanzministern und Notenbankchefs der G20 hat Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble noch einmal vor Abschottung und einem nationalistischen Kurs gewarnt. Zugleich warb er dafür, den wirtschaftlichen Aufschwung verstärkt für Reformen und Schuldenabbau zu nutzen. Die Federführung der G20 übernimmt jetzt Argentinien. Uwe Lüb meldet sich aus Washington.
Offiziell beginnt die G20-Präsidentschaft Argentiniens am 1. Dezember. Doch im Rahmen der IWF-Tagung in Washington hat Bundesfinanzminister Schäuble den Vorsitz schon übergeben. Schäuble lobte dabei die Fortschritte in der internationalen Zusammenarbeit. Dazu habe G20 beigetragen.
Multilateral cooperation is the only answer.
Zusammenzuarbeiten ist die einzige Antwort auf die großen Probleme der Welt. Nur so schafft man Stabilität. G20 ist dafür am besten geeignet. Wenn es das noch nicht gäbe, müsste man es erfinden.
We would have to reinvent it.
Zufrieden ist Schäuble, dass immer mehr Partner einsähen, dass sie Schulden abbauen müssten. Ein weiterer Erfolg sei es, dass nun auch Regeln für digitale Finanzgeschäfte geschaffen würden und dass sich die reichen Länder mehr um Afrika kümmern.
We all agree that Africa is crucial for global.
Wir sind alle der Meinung, dass Afrika für eine stabile Welt wichtig ist. Daher müssen wir die Probleme der ärmsten Länder vor allem in Afrika in den Griff bekommen. Unter deutscher Präsidentschaft ist dafür der sogenannte Compact with Africa entstanden. Dahinter steckt die Idee, private Investoren und afrikanische Länder zusammenzubringen. Eine Beratergruppe mit deutscher Beteiligung soll den Prozess weiter begleiten. Afrika spielt auch unter der neuen G20-Präsidentschaft Argentiniens eine Rolle. Vor allem für den Ausbau der Infrastruktur in armen Ländern müssten private Investoren gefunden werden. Außerdem will Argentinien die Zukunft der Arbeit auf die internationale Tagesordnung setzen, so Finanzminister Duchovner. Es ist Zeit dafür, denn die möglichen Auswirkungen des technischen Fortschritts sind offensichtlich. Das muss die Politik steuern. Der Leitgedanke der argentinischen Regierung für ihre Pläne ist dabei ganz im Sinne Schäubles. Wenn es gerade international wirtschaftlich etwas besser laufe, so Duchovne, sei das zwar gut, aber noch lange nicht genug.
There are positive signs of firmer global growth.
Es gibt positive Zeichen für weiteres weltweites Wirtschaftswachstum. Aber die Produktivität steigt nur langsam, Risiken bleiben. Also kein Grund, sich zurückzulehnen.
No room for complacency.
Das sieht Schäuble genauso. Ganz bescheiden sagte er in Washington, Deutschland habe es während seiner G20-Präsidentschaft wenigstens geschafft, zu verhindern, dass die Dinge schlechter werden. Argentiniens Notenbankchef Sturzenegger sieht die Latte etwas höher. Es werde schwer sein, Deutschland nachzufolgen, aber man werde sein Bestes tun.
It's going to be a hard act to follow, but we'll do our best.
Morgen findet in Niedersachsen eine um 3 Monate vorgezogene Landtagswahl statt. Sie war notwendig geworden, weil die Abgeordnete der Kathesten von den Grünen zur CDU übergelaufen war. Meinungsumfragen deuten auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen der beiden großen Parteien hin. Der Einzug von FDP, Grünen und AfD gilt als sicher, die Linke pendelt um 5%. Das dürfte viele Koalitionsmöglichkeiten ergeben. Katrin Rickert über den Wahlkampfverlauf.
Der Landtagswahlkampf war vor allem eines: kurz. Nach der Bundestagswahl müssen die Parteien schnell umschalten. Gerade einmal 3 Wochen bleiben bis zur Parlamentswahl in Niedersachsen. Bundestagswahl abhaken und in den Landesmodus schalten, fordert Ministerpräsident und SPD-Landeschef Stefan Weil seine Anhänger auf.
Jetzt entscheidet sich, wie es bei uns wird. Bei uns in Niedersachsen. Auf uns kommt's an, wie es bei uns wird.
Klotzen statt kleckern lautet das Motto der Parteien. Rund 6 Millionen Euro investieren allein SPD und CDU in den Wahlkampf. Wir haben Großes vor, heißt es bei CDU-Spitzenkandidat Bernd Althusmann.
Wir haben was Großes vor. Experimentieren auf dem Rücken unserer Kinder muss endlich mal aufhören. Wir brauchen Stabilität und Ruhe in unserem Schulsystem. Wenn der Wolf eine Gefahr für Nutztiere, Nutztierhalter oder aber für Menschen ist, wird er in Niedersachsen ins Jagdrecht überführt und dann auch abgeschossen. Dieses Land kann deutlich mehr. Ich bin bereit.
Der CDU-Herausforderer kämpft für den Wechsel. SPD-Ministerpräsident Stefan Weil kämpft dafür, dass er die mittlerweile bundesweit einzige rot-grüne Regierung fortsetzen kann. Sturmfest und stark präsentiert er sich im Wahlvideo und auf den Bühnen.
Sturmfest und stark.
Noch nie so viele Lehrer, noch nie so viele Polizisten. Das ist sozialdemokratische Politik für Niedersachsen. Wir stehen zu Volkswagen. Wir wissen, was wir an dem Unternehmen und an den Beschäftigten haben. Das ist jetzt unsere Chance. Lasst uns diese Chance nutzen.
Ministerpräsident Weil und CDU-Herausforderer Althusmann setzen im Wahlkampf scharfe Attacken. Allerdings liegen sie bei zentralen Themen gar nicht so weit auseinander. Beide wollen die Landesbeteiligung bei Volkswagen beibehalten. Beide versprechen mehr Lehrkräfte und mehr Polizisten. Dass es trotzdem spannend bleibt, dafür sorgen die Umfragewerte. CDU und SPD liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Grüne, FDP und AfD werden wohl sicher in den Landtag einziehen. Dagegen muss die Linke zittern. Weil die Wahlforscher weder eine Mehrheit für Rot-Grün noch für Schwarz-Gelb sehen, wird die Koalitionsfrage zum Wahlkampfthema. Die Liberalen schließen eine Ampel mit Rot-Grün aus. CDU-Spitzenkandidat Althusmann wiederum kann sich ein Jamaika-Bündnis mit FDP und Grünen nur schwer vorstellen, weil ihm die Grünen in Niedersachsen zu weit nach links gerückt sind. Scharfe Töne schlägt der CDU-Herausforderer gemeinsam mit Bundeskanzlerin Angela Merkel gegen ein vielleicht mögliches rot-rot-grünes Bündnis an.
Rot-rot-grün ist das Gegenteil von dem, was Niedersachsen braucht. Und deshalb muss hier klar sein, Niedersachsen braucht einen Wechsel.
SPD-Ministerpräsident Weil lässt sich nicht zu einer klaren Absage an die Linke drängen.
Ich setze mich mit der Linken außerordentlich kritisch auseinander, aber ich mache das politisch, nicht durch Ausschlussbeschlüsse.
Der SPD-Landeschef schließt lediglich, wie auch die übrigen Parteien, ein Bündnis mit der AfD kategorisch aus. Auf den letzten Wahlkampfmetern heißt es bei allen Parteien vor allem immer wieder: Geht wählen. 3 Wochen nach der Bundestagswahl muss die jeweils eigene Klientel in Niedersachsen noch einmal zur Stimmabgabe bewegt werden.
In Österreich finden morgen vorgezogene Parlamentswahlen statt, nachdem die Große Koalition aus SPÖ und ÖVP zerbrochen war. Allgemein wird von einer Richtungswahl gesprochen. Schon bei der Wahl zum Bundespräsidenten, die der grüne Alexander van der Bellen knapp gewann, zeigte sich die Zerrissenheit der Alpenrepublik. Ich habe meinen Kollegen Clemens Fehrenkotte gefragt, was die wichtigsten inhaltlichen Streitpunkte waren.
Für die Wählerinnen und Wähler stand und steht das Thema Migration und Integration von Ausländern, von Flüchtlingen absolut im Vordergrund. Das haben alle Erhebungen der Demoskopie ergeben, dass sie letztendlich genau wissen wollten, welche Partei hat darauf die überzeugendsten Antworten. Dort bei dieser Frage, also fast 60% der Befragten fanden das wichtigste Thema. Das wurde auch fast in allen Auseinandersetzungen, sowohl in den ganzen Fernsehrunden wie aber auch in dem politischen Raum, von allen Parteien sehr deutlich angesprochen. Gepunktet hat, und das sieht man natürlich dann auch ein wenig in den Umfragezahlen, gepunktet hat dabei der Chef der konservativen Volkspartei, Sebastian Kurz, der in den Umfragen konstant vorne liegt. Das ist die Frage, ob sich das tatsächlich dann auch materialisiert. Und man muss auch sagen, der Chef der Freiheitlichen Partei, der FPÖ, Heinz-Christian Strache, hat das zum Teil immer wieder nach vorne gebracht und gesagt, wir wollen, dass die ganzen Sozialleistungen für Flüchtlinge reduziert werden, und zwar deutlich, dass es nur noch Sachleistungen gibt. Da gab es fast einen Wahlkampf.
Steuer- und Familienpolitik sind vermutlich dann eher in den Hintergrund getreten. Aber die drei großen Parteien, welche Wählergruppen können Sie denn noch klassisch traditionell an sich binden?
Also bei den Sozialdemokraten war der Wahlkampf einfach schlecht gelaufen. Das kann man nicht anders sagen. Der Bundeskanzler Christian Kern, der ja vor 16, 17 Monaten überhaupt das Amt, sowohl Parteiamt wie auch das Regierungsamt übernommen hat, der war vorher Bahnchef, war nicht so schrecklich verwurzelt mit den ganzen Partei, auch Internas. Er hat einige Fehlentscheidungen gemacht. Das heißt also für ihn, für die klassische sozialdemokratische Klientel, hat er zum Schluss versucht, die Themen zu besetzen und sagte, wir brauchen in weiten Teilen, brauchen wir wirtschaftliches Wachstum, wir wollen ein soziales Österreich haben, wir wollen gleichermaßen auch, dass die Renten weiter sicher sind. Das waren diese Themen, mit denen er allerdings nicht durchgedrungen ist. Und die Bindung für die Sozialdemokraten also dort ein wenig abnehmend. Vieles, das darf man nicht vergessen, ist nicht allein nur Parteienbindung, sondern inzwischen auch die Frage der jeweiligen Spitzenkandidaten. Bei Kurz ist das fast ausschließlich bei den Konservativen darauf abgerichtet worden, dass die Partei sich ihm unterworfen hat. Der hat es im Mai übernommen. Die österreichische Volkspartei hätte dort in weiten Teilen vorher ohne Sebastian Kurz nicht den Hauch einer Chance gehabt. Sobald er Kandidat war und hinterher dann auch Spitzenkandidat und Parteivorsitzender, stiegen die um 10% in den Umfragen nach vorne. Und diesen Abstand hat er also gegenüber den anderen Parteien halten können.
Welche Rolle spielen denn noch die kleinen Parteien? Die Grünen haben sich gespalten, auch die liberalen Neos. Alle drei liegen in Umfragen nicht gerade über der 4%-Hürde, die ja für den Parlamentseinzug notwendig wäre.
Das ist richtig. Das sind die drei. Die Grünen haben sich leider Gottes aus ihrer Sicht selbst sehr geschadet, indem sie einen ihrer populärsten und langjährigsten Abgeordneten im Nationalrat, Peter Pilz, nicht einen Listenplatz, einen sicheren Listenplatz haben geben können. Daraufhin hat dann Peter Pilz dann im Sommer erklärt, er wolle austreten aus der Partei, eine eigene Liste gründen, und damit ist das Meinungsspektrum und das Wählerspektrum gespalten worden. Was die liberalen Neos angeht, die haben einen meines Erachtens sehr sachlichen, auch sehr guten Wahlkampf geführt, aber das Potenzial dafür ist relativ gering. Die wären vergleichbar mit, wenn man das schaut auf die bundesrepublikanische Parteienlandschaft, vergleichbar mit der FDP.
Glaubt man den Wahlumfragen, dann hätten der ja eine Koalition aus ÖVP und FPÖ möglicherweise eine Mehrheit. FPÖ-Chef Strache hat eine Vergangenheit im Neonazi-Milieu und er will, dass sich im Falle einer Koalitionsbildung Österreich der Visegrad-Gruppe anschließt, die sich dezidiert gegen die Aufnahme von Flüchtlingen wendet. Ist politisch trotzdem eine solche Koalition denkbar?
Also zumindest sicherlich, Sie haben einige Barrieren angesprochen. Nur ist es so, dass falls Sebastian Kurz mit seiner Volkspartei die Nummer 1 werden wird und den Regierungsauftrag, Bildungsauftrag bekommt, dann hat er sehr, sehr deutlich gemacht, dass er die Europapolitik sich nicht in die Hände der Freiheitlichen legen will. Er hat zum Teil auch Heinz-Christian Strache deutlich mitgeteilt, dass er also dann diese Ideen, dass das nicht für ihn ein Weg wäre. Und man darf nicht vergessen, dass Österreich in der zweiten Hälfte des Jahres 2018 die EU-Ratspräsidentschaft übernehmen wird. Und das ist etwas, worauf Sebastian Kurz, der sich zum Teil schon auch verbal und wahrscheinlich auch geistig schon längst darauf eingestellt hat, er spricht immer davon, das würde ich machen, wenn ich Kanzler wäre. Das ist etwas, was er mit Sicherheit ohne größere Einflussnahme der Freiheitlichen auf die EU-Außenpolitik durchführen will.
Das war Clemens Fehrenkotte, unser ARD-Hörfunk-Korrespondent in Wien. In der umkämpften nordsyrischen Stadt Raqqa haben sich nach Angaben der von den USA geführten internationalen Koalition Dutzende IS-Kämpfer ergeben. Die endgültige Befreiung der einstigen IS-Hochburg wird für die nächsten Tage erwartet. Der Staatszerfall Syriens in unterschiedliche Einflusszonen dürfte dennoch weitergehen. Carsten Kühntop berichtet.
Die Angreifer geben sich optimistisch. Jetzt werde es nur noch eine Frage von Stunden sein, bis der IS vollständig aus Raqqa vertrieben ist, erklärte die Führung der syrischen demokratischen Kräfte. Die endgültige Schlacht um die Stadt habe begonnen. Die syrischen demokratischen Kräfte sind ein von Kurden geführtes Bündnis, das im Juni die Offensive zur Befreiung von Raqqa gestartet hatte. Die Miliz wird am Boden von US-Spezialkräften unterstützt. Aus der Luft hilft die internationale Anti-IS-Koalition. Doch die Koalition äußerte sich wesentlich vorsichtiger. Ein Sprecher sagte, man erwarte auch in den kommenden Tagen noch schwierige Kämpfe um Raqqa. Auf einen Zeitpunkt, wann der IS dort geschlagen sei, wolle man sich nicht festlegen. Bis zum Freitag habe man etwa 85% der Stadt zurückerobert. Wie viele Zivilisten derzeit noch in Raqqa festsitzen, ist nicht bekannt. Zuletzt hatte die Koalition ihre Zahl auf 4000 geschätzt und die Zahl der IS-Kämpfer auf bis zu 400. Während der vergangenen Tage konnten einige hundert Zivilisten aus der umkämpften Stadt fliehen. Außerdem gaben laut der Koalition 100 IS-Milizionäre während der letzten 24 Stunden auf. Wie das internationale Bündnis mitteilte, konnten der sogenannte Bürgerrat, eine Art Stadtverwaltung im bereits befreiten Teil von Raqqa, und Stammesälteste aushandeln, dass Zivilisten und syrische IS-Kämpfer heute in einem Konvoi aus der Stadt gebracht werden. Wie viele ist nicht bekannt. Diejenigen, die Raqqa auf diesem Weg verlassen, werden von den syrischen demokratischen Kräften gecheckt. Die Anti-IS-Koalition erklärte, dass die Übereinkunft das Leben unschuldiger Menschen rette. Allerdings sind ausländische IS-Kämpfer nicht Teil der Vereinbarung. Zuvor hatte die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien gemeldet, dass die Syrer unter den IS-Kämpfern Raqqa bereits mit ihren Familien verlassen hätten. Der Kampf zur Rückeroberung der ehemaligen IS-Hauptstadt hat bereits viele hundert Zivilisten das Leben gekostet. Viele von ihnen starben durch die Luftangriffe der Anti-IS-Koalition, die noch heftiger als die waren, die die Koalition auf Mossul geflogen hatte. Beobachter kritisierten die Luftschläge als unbarmherzig und warfen der Koalition eine Politik der verbrannten Erde vor. Während die Schlacht um Raqqa also weitergeht, ist der Kampf um eine andere Hochburg des IS in Syrien entschieden. Die syrische Regierung gab bekannt, dass ihre Kräfte die Stadt Al-Mayadin eingenommen haben. Nach wochenlangen schweren Gefechten sei die Abwehr der Extremisten schließlich zusammengebrochen, melden staatliche Medien. Nun seien Regierungskräfte noch dabei, die letzten IS-Kämpfer aus der Stadt zu vertreiben, während Pioniere Landminen räumten. Al-Mayadin liegt im Osten Syriens, gut 50 Kilometer von der Grenze zum Irak entfernt. IS-Anführer, die zuvor andernorts unter Druck geraten waren, hatten sich in die Stadt zurückgezogen. Doch auch dieser Rückzugsort ist nun keiner mehr. Stück für Stück wird das IS-Kalifat zerschlagen.
Die Comicbände von Asterix und Obelix sind mit weltweit 370 Millionen verkauften Exemplaren die erfolgreichsten in französischer Sprache. Der 37. Band Asterix in Italien erscheint Donnerstag aus Anlass der Frankfurter Buchmesse und lockte dort bereits heute Fans aller Jahrgänge an. Andrea Löffler war dabei.
Kleine und große Comic-Fans in Jeans, aber auch schicken Kostümen und Maßanzügen sitzen mit weißen Asterix-Flügeln aus Papier auf dem Kopf und strahlenden Augen auf dem Boden vor der Pavillonbühne. Da oben sprechen Zeichner Didier Conrad und Texter Jean-Yves Ferry mit Buchkritiker Dennis Scheck über ihr neues Buch Asterix in Italien. Auf Französisch. Die Übersetzung läuft in die vielen schwarzen Kopfhörer auf den Köpfen der Zuhörer.
Alors d'abord, j'apprends qu'il s'agit de la course de char, parce que nous n'avons pas lu l'album non plus, bien sûr.
Asterix in Italien sei ein klassisches Reiseabenteuer, erzählen sie. Das letzte Abenteuer, der Papyrus des Cäsar, spielte ja im Dorf. Und Dorf und Reise, das wechsle immer. In Asterix in Italien reisen Asterix und Obelix im Galopptempo durch Italien. Sie nehmen an einem Wagenrennen teil, treten dort gegen andere Nationen an. Texter Jean-Yves Ferry.
It's more first degree Album.
Diesmal geht's um Action und Dynamik, eher für jüngere Leser, nachdem das letzte Album ein sehr ernstes Thema hatte, die Kontrolle von Informationen.
Theme very serious. Control of information.
Aber auch Asterix in Italien kommt nicht ganz ohne politische Botschaft daher. Spaß und Action stünden diesmal zwar im Mittelpunkt, man könne das Wagenrennen aber durchaus als Metapher verstehen, ergänzt der Zeichner Didier Conrad. Als Metapher für den Zustand Europas.
Es gibt einen Wettkampf zwischen den verschiedenen Teams. Es ist wie in Europa mit den verschiedenen Ländern. Wirtschaftlich unterschiedlich stark. Also es gibt Konflikte, aber wir haben alle auch ein gemeinsames Interesse, nämlich in Frieden zusammenzuleben.
Und wie geht das Wagenrennen aus, will ich wissen? Didier Conrad.
You have to read the book.
Gut, einen Versuch war's wert. An Lesern mangelt es Conrad und Ferrier nicht. Nachdem 2013 Asterix-Schöpfer Albert Uderzo den Stift an die beiden übergeben hatte, konnten die beiden problemlos an die Glanzzeiten der 60er und 70er Jahre anknüpfen. Das sei allerdings alles andere als leicht gewesen, betont Didier Conrad.
Es war ein langer Prozess, denn man muss sich immer wieder in den Kopf des Schöpfers von Asterix versetzen, um es richtig, um es wirklich gut zu machen. Mit dieser Herausforderung kämpfe ich auch heute noch.
Die Faszination, die von den Asterix- und Obelix-Comics ausgeht, ist jedenfalls ungebrochen. Das zeigt das Interesse der Fans quer durch alle Generationen heute auf der Buchmesse.
Und wir kommen zum Sport im Echo des Tages. Bei mir im Studio ist Ina Kast und der Blick geht zunächst auf das Abendspiel in der Fußball-Bundesliga.
Ja, und das heißt Borussia Dortmund, der Tabellenführer gegen RB Leipzig, den Vizemeister der Vorsaison. Und es ist das erwartete rasante Duell. Dortmund ging bereits in der 4. Minute in Führung durch ein Tor von Aubameyang. In der 10. Minute dann der Ausgleich durch den Leipziger Sabitzer. Und gerade eben ist sogar das 2:1 für Leipzig gefallen durch Yusuf Paulsen. In München hat Trainerlegende Jupp Heynckes heute mit dem FC Bayern eine Traumrückkehr gefeiert. Die Münchner besiegten Freiburg souverän mit 5:0. Heynckes übt aber trotzdem noch Kritik an der einen oder anderen Stelle.
Wir haben in der ersten Halbzeit haben wir 3 Torchancen zugelassen. In der Vorwärtsbewegung nach 2 Fehlpässen. Sowas darf natürlich an der Spitzenmannschaft nicht passieren. Und was mir sehr gut gefallen ist, ist, wie wir das Spiel verlagert haben, wie wir Tempowechsel vorgenommen haben und ja, auch wie wir insgesamt dann Fußball gespielt haben.
Na, immerhin. Durch den bislang höchsten Saisonsieg scheint die Welt der Fans in München wieder in Ordnung zu sein. Der Hamburger SV hat heute nach 5 Spielen in Serie ohne Tor endlich mal wieder getroffen. Sogar 2-mal. Das hat aber alles nichts gebracht, denn der HSV hat in Mainz mit 2:3 verloren. HSV-Abwehrmann Mergi Maffrey ärgert sich, denn die Hamburger hatten heute zahlreiche Chancen.
Ich glaube, das ist der entscheidende Faktor, dass wir einfach diese Chancen nur, diese Fehler, die der Gegner macht, nicht ausnutzen. Und woran das liegt, ist sehr, sehr schwer zu sagen, aber vielleicht ist es auch ein Quäntchen Glück, dass man erzwingen muss. Aber ich bin mir sicher, dass das, wenn wir weiterarbeiten, dass das auch zurückkommen wird.
Die Hamburger warten also seit 6 Spielen auf einen Sieg, haben sich allerdings von Tabellenplatz 16 auf 15 verbessert, weil Freiburg, wie eben gehört, noch höher gegen Bayern verloren hat. Richtig gut lief es heute beim FC Schalke. Die Gelsenkirchener gewannen mit 2:0 bei Hertha BSC. Der Platzverweis von Herthas Haraguchi kurz vor der Halbzeitpause kam den Schalkern gelegen. Torschütze Leon Goretzka findet aber:
Auch vor der roten Karte haben wir schon extrem viel Ballbesitz gehabt. Das ist ja das, was uns in den letzten Wochen so ein bisschen vorgeworfen wurde, dass wir uns eher auf das Konterspiel beschränken. Aber das ist überhaupt nicht unsere Intention, sondern wir wollen dominant auftreten, Ballbesitzfußball spielen und dadurch unsere Lösungen finden. Und ich glaube, das haben wir heute gut gemacht.
Für Schalke geht es damit rauf auf den 5. Tabellenplatz. Hannover 96 musste heute gegen Frankfurt die erste Heimpleite der Saison hinnehmen. Zu Hause hieß es 1:2 gegen Frankfurt am Ende. Die Niedersachsen haben den 2. Gegentreffer erst kurz vor Schluss kassiert. Dumm gelaufen für das Team von 96-Trainer André Breitenreiter.
So gilt es eben, die richtigen Schlüsse draus zu ziehen, vor allen Dingen die Ruhe und Gelassenheit zu bewahren. Denn unsere Mannschaft spielt ja seit sehr, sehr langer Zeit wirklich sehenswerten Fußball. Und heute war es das erste Mal, dass wir es nicht gut gemacht haben. Und das wissen die Jungs auch selbst. Das werden wir auch besprechen und dann in Augsburg auch eine Reaktion zeigen, dass wir es deutlich besser können.
Ja, und apropos Augsburg. Die Augsburger haben heute in Hoffenheim doch relativ überraschend ein 2:2 Unentschieden geholt. In der 2. Bundesliga bleibt Düsseldorf souveräner Spitzenreiter. Düsseldorf gewann in Bielefeld mit 2:0. Und ebenfalls mit 2:0 siegte Bochum gegen Sandhausen. Bochum klettert damit auf den Tabellenplatz 11. Dynamo Dresden und Ingolstadt trennten sich 2:2 unentschieden. Und wir blicken noch mal kurz in die erste Bundesliga zum Abendspiel zwischen Borussia Dortmund und RB Leipzig. Aktuell sind 28 Minuten gespielt und es steht noch immer 2:1 für die Gäste aus Leipzig.
Vielen Dank, Ina Kast. Und das war das Echo des Tages. Einen angenehmen Abend wünscht Ferdinand Klien.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.